NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
17. Januar 1811. Der Geburtstag des amerikanischen Geschäftsmanns Joshua Norton.
Den Wunsch einer großen Mehrheit der Bürger vorwegnehmend, ernenne ich, Joshua Norton, stammend aus Algoa Bay am Kap der Guten Hoffnung und nunmehr seit 9 Jahren und 10 Monaten in San Francisco, Kalifornien lebend, mich selbst zum Kaiser und Herrscher dieser Vereinigten Staaten. Gezeichnet Norton der Erste, 17. Dezember 1859.
Die Leser des San Francisco Bulletin waren vermutlich erstaunt zu erfahren, dass sie nunmehr Untertanen eines Monarchen seien. Wähnten sie sich doch Bürger eines republikanisch verfassten Staates.
Mit der durch diesen Akt mir übertragenen Autorität beordere ich zum 1. Februar kommenden Jahres sämtliche Vertreter der Unionsstaaten in die städtische Music Hall, um dort selbst solche Gesetzesänderungen durchzuführen, welche geeignet sind, die Übel zu beseitigen, unter denen das Land leidet.
Wie viele Vertreter der US-Staaten sich zu besagtem Termin eingefunden haben, ist nicht überliefert. Wie auch immer, die Deklaration markiert den Beginn einer bemerkenswerten 21-jährigen Regentschaft. In dieser Zeit erließ Norton der Erste zahlreiche Dekrete und unterhielt lebhafte Korrespondenz mit gekrönten Häuptern in aller Welt. Unter anderem mit Queen Victoria, von der sogar Gerüchte kursierten, sie trage sich mit dem Gedanken, den Kaiser der USA zu ehelichen.
Ja, nicht nur das, er auch mit dem Zar in Verbindung gestanden.
Norbert Finch, Kölner Professor für Geschichte und Experte für den amerikanischen Hochadel.
Pedro II. Von Brasilien hat ihn besucht, anlässlich eines Staatsbesuchs in den USA. Also das ist schon jemand, der auch über ein gerütteltes Maß an Bildung verfügt hat, der sich elegant ausdrucken könnte im Englischen, der eine Menge wusste und der es auch schaffte, Leute im Gespräch zu beeindrucken.
Der erste und bis heute einzige Kaiser der Vereinigten Staaten trat sein Amt im Alter von 48 Jahren an, wobei einige Quellen ihn jünger datieren, vielleicht aus Höflichkeit, wer weiß. Vor seiner Autointronisation lebte Norton der Erste ein seinem Stande wenig angemessenes, man ist geneigt zu sagen, unstetes Leben. Kaiser Norton I. erblickt das Licht der Welt als Joshua Abram Norton in der kleinen englischen Gemeinde Priors Lee bei Birmingham. Vermutlich am 17. Januar 1811, heute vor 200 Jahren. Den Großteil seiner Jugend verbringt er in Südafrika, wohin seine Familie auswandert. Doch mit Ende 30 zieht es ihn nach Nordamerika.
Norton taucht um 1850 in Kalifornien auf, wo er mit einigem Vermögen ausgestattet ist. Man nimmt an, dass er ungefähr $40.000 hatte, was in der Zeit ein beträchtliches Sümmchen ist. Und fängt an, mit diesem Geld zu spekulieren und auch erfolgreich zunächst, um sich dann zu verspekulieren, als er versucht, das Reisgeschäft in Kalifornien zu kontrollieren.
China hat ein Exportverbot für Reis verhängt, aufgrund von Hungersnöten im eigenen Land, was die Preise im Rest der Welt nach oben schießen lässt.
Er kauft für den gesamten Gegenwert seiner Barschaft Reis und dann trifft überraschend eine riesige Lieferung aus Lateinamerika rein und das ganze Schema fällt in sich zusammen. Und er ist ruiniert und er lebt fortan das Leben eines Menschen auf der Straße.
Joshua Norton ist bei weitem nicht der Einzige, dem eine solche Peinlichkeit unterläuft. Im ausklingenden Goldrausch, in dem pfiffige Händler unendlich viel und Goldgräber meist nichts verdienen, ist San Francisco voll von gescheiterten Glücksrittern. Doch niemandem ist eine solch steile zweite Karriere beschieden wie dem verhinderten Reistycoon.
Die Offiziere des Presidio, des wichtigsten Militärstützpunktes in San Francisco, schenken ihm eine alte Uniform. Und mit der bewaffnet und einem Degen und einem sehr fantasievollen Hut paradiert er über die Straßen San Franciscos als Emperor Norton und wird zu einem Original.
Der kaiserliche Terminplan ist bestimmt von täglichen Spaziergängen, in vollem Amtsornat und in Begleitung seiner beiden Hunde Bummer und Lazarus. Dabei handelt es sich keinesfalls um Müßiggang, sondern um Inspektionsreisen. Besondere Aufmerksamkeit legen Majestät dabei auf den Zustand der Gehwege und der öffentlichen Transportmittel, insbesondere der berühmten Cable Cars. Bei Missfallen droht kaiserliches Ungemach.
In Würdigung der Nachricht darüber, dass die Ankerschraube an der Clay Street Railroad nicht stark genug ist für den ihr zugedachten Zweck und dass folglich Lebensgefahr für die Passagiere besteht, wird dem Direktor der Cable Car Company hiermit befohlen, Maßnahmen zu ergreifen, um die Fahrt auf besagter Bahnlinie sicher zu machen.
Er hatte die Vorstellung, dass das Verkehrswesen grundlegend reformiert werden sollte. Ihm hat beispielsweise wahnsinnig gestunken, dass der Terminal der transkontinentalen Eisenbahn in Oakland war und nicht San Francisco. Und er hat dann vorgeschlagen, eine Brücke von Oakland nach San Francisco zu bauen. Alle Leute haben gelacht, als er das damals gesagt hat. In den 30er Jahren ist diese Brücke dann tatsächlich auch gebaut worden. Also er war, was Verkehrspolitik anging, durchaus auch ein Visionär.
1939 wird eine Plakette an der Brücke angebracht, die seinen Vorschlag angemessen würdigt. Eine Initiative, die Brücke nach Norton dem Ersten zu benennen, scheitert allerdings im Jahr 2004 am renitenten Widerstand Oaklands. Verdienste erwirbt sich Norton der Erste auf solch praktischem Gebiet gleichermaßen wie auf geistigem, so bei der Pflege der amerikanischen Sprachkultur. Unter seinen in der Tagespresse San Franciscos regelmäßig abgedruckten Erlassen findet sich auch dieser.
Jeder, der nach ausdrücklicher Warnung bei der Benutzung des fürchterlichen Begriffs Frisco ertappt wird, wird groben Fehlverhaltens für schuldig erachtet und hat dem kaiserlichen Schatzamt zur Strafe eine Summe von $25 zu entrichten.
Die ersten Abdrücke sind tatsächlich nur passiert, um Norton bloßzustellen. Und dann hat man aber gemerkt, dass die Leute diesen etwas splinigen Mann akzeptiert haben, dass sie ihn gewisserweise sogar geliebt haben.
Nach einem Zwischenfall mit einem jungen, unerfahrenen Polizisten, der den Kaiser tatsächlich für einen gewöhnlichen Stadtstreicher hält und ihn einsperrt, lässt Norton der Erste Gnade vor Recht ergehen und akzeptiert die händeringende Entschuldigung des Polizeidirektors. Fortan haben sämtliche Streifen strikte Order, bei jeder Begegnung mit dem Herrscher zu salutieren.
Also in gewisser Weise war seine Herrschaft legitimiert, aber augenzwinkernd legitimiert.
Das illustriert auch eine Szene, die der Schriftsteller Robert Louis Stevenson bei einem befreundeten Geschäftsinhaber erlebt. Eine Art Ritual.
Seine Majestät betraten den Laden. Ein beleibter, eher schwabbeliger Mann mit dem Gesicht eines Gentleman. Mit seinem großen Säbel an der Seite und seiner Pfauenfeder am Hut wirkte er unsagbar lächerlich und absurd.
Ich habe Sie gerufen, Mr. Pinkerton, um Sie daran zu erinnern, dass Sie mit den Steuern ein wenig in Verzug sind,
sagte er mit altmodischer, staatsmännischer Höflichkeit. Nun, Euer Majestät, worauf beläuft sich die Summe? Fragte Jim. Und als der Betrag genannt war, üblicherweise $2 oder $3, bezahlte er ihn auf der Stelle und legte noch ein paar Cent obendrauf.
San Francisco hat einen Sinn für die Bedürfnisse seines Kaisers. Und in der Tat, Sir, von all meinen Regierungssitzen ist San Francisco mir der Liebste.
Bald muss sich der Herrscher nicht mehr selbst zu säumigen Steuerzahlern verfügen, bringt doch das kaiserliche Schatzamt eigene Zahlungsmittel in Umlauf. Auf gediegen gestalteten Schuldscheinen steht zu lesen:
Die kaiserliche Regierung von Norton dem Ersten garantiert dem Besitzer dieses Dokumentes die Summe von $10 im Jahr 1880 plus 5% Zinsen pro Jahr vom Datum der Ausgabe an. Erlassen von königlicher Hand und Siegel, 5. März 1879.
Zeitweise ist die Nortonsche Währung in San Francisco als fast reguläres Zahlungsmittel in Umlauf. Der Kaiser selbst kommt selten in die Verlegenheit, Rechnungen begleichen zu müssen. In den besten Hotels und Restaurants der Stadt genießt er freie Kost und Logis. Einige dieser Etablissements werben sogar mit Messingschildern am Eingang.
Durch Ernennung seiner kaiserlichen Majestät Norton des Ersten der Vereinigten Staaten.
Theateraufführungen und Konzerte gelten als nicht komplett, wenn Majestät sich nicht die Ehre geben. Wie weit seine Autorität reicht, zeigt eine Episode, in der Norton der Erste seine diplomatischen Fähigkeiten voll entfalten kann. In den 1860er Jahren sind Rassenunruhen in Kalifornien an der Tagesordnung.
Er ist dazwischen gegangen, als die Mitglieder der kalifornischen Arbeiterpartei mal wieder so ein Pogrom gegen die chinesische Bevölkerung angeleiert haben. Und ist dazwischen gegangen, hat sich zwischen die kämpfenden Parteien gestellt und hat angefangen zu beten. Und weil er so eine, er war ja schließlich der Kaiser von Kalifornien, also hat niemand was gemacht. Nach einer Weile sind diese Rassisten einfach ihres Weges gegangen und haben sich zerstreut.
Was Joshua Norton als Geschäftsmann nie erreicht hat, schafft er als Kaiser Norton mit Leichtigkeit. Ansehen und Ruhm weit über die Stadtgrenzen hinaus. Als zu seinem Kummer der kaiserliche Hund Bummer dahinscheidet, schreibt kein Geringerer den Nachruf als Mark Twain.
Er starb voll an Jahren und Ehre und Krankheit und Flöhen.
Später wird Mark Twain in den Abenteuern von Huckleberry Finn Norton dem Ersten mit der Figur des Kaisers ein literarisches Denkmal setzen.
Norton war ein sanfter und freundlicher Mann,
erinnert sich die Schriftstellerin Isobel Field.
Und er fand sich zu seinem Glück in der freundlichsten und sentimentalsten Stadt der Welt wieder. Und die sagte, lass ihn Kaiser sein, wenn er das sein will.
In welcher anderen Stadt würde ein harmloser Irrer, der sich für den Kaiser Amerikas hielt, so gefördert und ermutigt? Wo sonst auf der Welt hätten sogar die Menschen auf der Straße die Illusion dieser armen Seele respektiert?
Fragt Schriftsteller Stevenson. Aber war Norton der Erste wirklich irre? Seine Zeitgenossen glauben das zumindest und auch die spärliche Literatur über ihn scheint es zu bestätigen. Historiker Finch ist da nicht so sicher.
Ich glaube das nicht. Das ist ein sehr rational kalkulierender Mann gewesen, der genau gewusst hat, wo seine Nische ist. Und in dieser Nische konnte er prima überleben. Also ich halte ihn nicht für wahnsinnig, ich halte ihn für exzentrisch.
Es erscheint uns, dass das allgemeine Wahlrecht, wie es zurzeit in der Union herrscht, missbraucht wird. Dass offener Bruch von Gesetzen an der Tagesordnung ist, verursacht vom Pöbel, von Parteien, Fraktionen und unangemessenem Einfluss politischer Sekten. Daher lösen wir hiermit den Kongress auf.
So größenwahnsinnig ein solches Dekret scheint, es trifft doch den Nerv der Zeit. Washington ist weit, Mitte des 19. Jahrhunderts viel weiter noch als heute, und das allgemeine Misstrauen in die Regierungskünste von Kongress und vor allem von Präsident Ulysses Grant beträchtlich.
Die politischen Wirren der Grant-Administration, der republikanischen Administration in Washington, wo es drunter und drüber ging, wo gerade die republikanische Partei wegen großer Skandale, Korruptionsskandale und so weiter in Misskredit geraten war. Mit anderen Worten, die Leute lehnen auch Washington ab und hier tritt ein sehr populärer Kaiser Norton auf.
Der sich sehr verärgert darüber zeigt, dass der Kongress die kaiserliche Anordnung meint, ignorieren zu können. Mit seinen Eulenspiegeleien spricht der selbsternannte Kaiser den Menschen aus dem Herzen. Und er weiß offenbar ganz genau, was er tut. Historiker Finch.
Es gibt einen alten Kollegen von ihm, der hat ihn besucht. Und da hat ihm Norton mehr oder weniger augenzwinkernd gestanden, dass er hier der Kaiser ist, aber dass das natürlich alles von ihm erfunden ist, erstunken und erlogen ist. Und hat damit eigentlich zugegeben, dass er eine Rolle spielt.
Le Roi est mort.
Titel der San Francisco Chronicle am 9. Januar 1880. Der König ist tot. Vergeben wir dem republikanischen Blatt die Verwechslung von König und Kaiser. Wichtig ist die Nachricht, welche die Einwohner San Franciscos mit großer Bestürzung zur Kenntnis nehmen.
Auf dem elenden Pflaster, im Dunkel einer mondlosen Nacht, im tropfenden Regen und umgeben von einer rasch versammelten Menge staunender Fremder, verstarb Norton der Erste, von Gottes Gnaden Kaiser der Vereinigten Staaten und Schutzherr von Mexiko.
Im Alter von 69 Jahren bricht Norton der Erste auf offener Straße zusammen. Wenige Tage später folgen zehntausende Bürger San Franciscos dem schlichten Sarg auf seinem letzten Weg.
Die Trauergäste entstammten allen Klassen, vom Kapitalisten bis zum Armen, vom Geistlichen bis zum Taschendieb, wohlgekleidete Damen und jene, deren Tracht und Betragen auf ihre soziale Ausgestoßenheit verwies.
San Francisco ist eine Stadt gewesen, die keinen Bezug zu ihrer historischen Vergangenheit hatte. Und da ist jemand wie Emperor Norton, egal wie falsch er jetzt ist, eine Figur gewesen, die der Stadt einen gewissen Glamour gegeben hat.
Ein Volkskaiser, ein Popstar des 19. Jahrhunderts, beliebter als irgendein anderes Staatsoberhaupt. Warum? Nun, der Polizeichef von San Francisco hat es nach der irrtümlichen Verhaftung des Kaisers so formuliert.
Er hat kein Blut vergossen, niemanden beraubt, kein Land geplündert. Und das ist mehr, als man von den meisten Leuten seines Standes behaupten kann.
Im Zeitzeichen erinnerte Martin Herzog an Joshua Norton, der heute vor 200 Jahren geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.